Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Damit wir dies verändern, ist hier dein Entwicklungssprünge-Podcast. Der Podcast, der dir hilfreiche Impulse gibt für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einer jungen Dame, die ich jetzt schon feiere. Wir haben gerade erst 3 Minuten schon Vorgeplänkel gehabt und dachte, genau so habe ich sie mir vorgestellt. Ich habe einen Artikel gelesen und dachte, mit der Dame muss ich unbedingt, unbedingt, unbedingt sprechen. Und wir müssen mal dieses Thema, was sie bewegt und wofür sie einen Preis bekommen hat, also sie nicht persönlich, jetzt mache ich es ein bisschen Freude.
Nein, auf keinen Fall.
Sondern ihre Institution, in der sie arbeitet, hat einen Preis bekommen. Ich habe gedacht, das muss hier unbedingt mal in einer öffentlichen Breite besprochen, diskutiert, ans Tageslicht befördert werden. Nicola Küppers, herzlichen Dank für die Zeit und schön, dass Sie da sind.
Ja, total herzlichen Dank, auch dass ich eingeladen werde. Wie aufregend. Ich freue mich sehr. Ja, ich bin mal gespannt.
Ja, genau. Jetzt frage ich mal ganz unverschämt, dürfen wir du sagen?
Ah, total gerne. Fällt mir viel leichter. Ich finde dich auch super sympathisch. Lass uns beim Du bleiben.
Ja. Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Nicola, du bist Direktorin an einer besonderen Schule, nämlich in der Stadt, in der ich groß geworden bin. Schon allein das ist besonders. Ich merke, meine Pottwurzeln kommen immer wieder durch. Mülheim an der Ruhr ist einfach eine wundervolle Stadt. Und eure Schule hat einen Preis gewonnen. Dazu sagen wir aber gleich erstmal mehr. Aber außer Direktorin dieser wunderbaren Grundschule, wer bist du denn noch, dass wir dich ein bisschen kennenlernen? Weil ich habe ja nur gesagt, mit der Frau musst du sprechen, aber eigentlich weiß ich nichts über dich.
Ach Gott, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Eine total interessante Frage. Also zunächst einmal und hauptsächlich und überhaupt mit großer Leidenschaft bin ich Familienmutter, also Mutter von 2 erwachsenen Kindern. Und mein Mann erträgt mich seit vielen Jahren mit Fassung, um das jetzt mal so wegzuschicken. Nein, alles gut. Ich habe natürlich beruflich schon viele verschiedene Schritte im pädagogischen Bereich machen dürfen. Und das Leben hat mir einige Einblicke in verschiedene Bereiche geschenkt, die, glaube ich, ein kleines Stück dazu beitragen, dass ich auf der einen Seite mit einem großen Herz und Leidenschaft an der Seite des besten Teams der Welt für die uns anvertrauten Kinder mich in den Dienst stelle. Ich glaube, so ist es richtig gesagt. Ja, und auf der anderen Seite ja so ein paar Lebenserfahrungen und Bereiche, die ja Blick weiten und neue Möglichkeiten eröffnen. So, Glück gehabt an manchen Stellen.
Ja, das war schon mal ein guter Einblick. Vorhin hast du noch gesagt, hoffentlich bellt der Hund nicht. Das heißt, ein bisschen naturverbunden und Tierliebhaber. Oder gibt es da ein Hausschwein, Kanarienvogel, Hamster?
Ach so je. Also was vielleicht ein bisschen schräg ist, ist, dass wir in unserem späten und eigentlich schon erwachsenen Alter noch anfangen, selbst zu bauen. Das heißt, ich habe die Sommerferien damit verbracht, Draht zu rödeln, weil wir richtig ein Haus nicht bauen lassen, sondern wir bauen selbst. Das ist nochmal eine ganz neue Erfahrung und ich fahre jetzt beim Fahrradfahren über Brücken und denke, oh, welche Dehnungsfuge und welche Dorka und so. Also mein Wortschatz hat sich schlagartig erweitert.
Mega, so, aber wo wir bauen hier, das kommt jetzt das Mülheimer Pottkind durch, wo, in welchem Stadtteil?
Wir bauen in der Eifel, ich bin schon so ein Pottkind und ich liebe Vielfalt tatsächlich und wohne eigentlich da, wo man in Mülheim gar nicht wohnt, ganz privat. Da haben wir ein wunderschönes Haus, aber in einem nicht bevorzugten Stadtteil, wie man in Mülheim sagen würde und da stehe ich zu und ich finde es
wunderbar. Welchen? Welchen?
In Stierum.
Ah, Stierum hatte ich meine erste Wohnung.
So.
Meine erste Wohnung nach dem Elternhaus war in Stierum.
Ja, und nein, das ist ein wunderbarer Stadtteil mit wunderbaren Menschen und das ist natürlich bunt und vielfältig. Nichtsdestotrotz, bei aller Aufregung liebe ich auch Ruhe, auch wenn ich sehr lebhaft bin. Ich muss zwischendurch mal allein sein und weg sein und einfach nur raus. Das ist in Mülheim schwer zu bezahlen. Da haben wir jetzt, kam meine Tochter in Corona auf die Idee und sagt, guck doch mal nach dem Grundstück und ja, so kam es dann und auf einmal fängt man an zu bauen. Also schon ein bisschen schräg, aber das macht
Spaß. In der Eifel?
Mitten in der Eifel drin, ja.
Ja, cool. Sehr cool. Wunderbar, schön. Also mal so ein bisschen von dir zu hören. Hund, was habt ihr für einen Hund?
Ein Wissler. Wir haben einen Wisslerhund und ja, und das, den habe ich mir auch angeschafft, um regelmäßig rauszukommen und spazieren zu gehen und an die frische Luft. Ja, willst du noch was beruflich wissen? Ach, ist unwichtig, ne? Ist egal.
Ist egal. Man, wir reden nicht über deinen Job. Wir reden nur über deine Schule, weißt du? Was du vorher gemacht hast, ist egal. Vielleicht ein paar Eckdaten.
Okay, pass auf, ein paar Eckdaten. Nun gut, also ich war lange Zeit Grundschullehrerin mit viel Leidenschaft, Klassenlehrerin einer jahrgangsübergreifenden Klasse 1 bis 4 und habe dann aber sehr schnell in der Erwachsenenbildung war ich tätig. Das heißt, ich hatte 12 Semester Lehraufträge an der Uni, habe dann nochmal einen Studiengang draufgesetzt, habe gestalttherapeutische Beraterausbildung gemacht, habe ganz viel Schulverlagsarbeit betrieben, also als Autorin. Mein Herz an die Kinder mit dem ESE-Förderbedarf, also die sozial-emotional auffälligen Kinder verloren und an die anderen auch. Naja, und in der Vielfalt der Eindrücke und verschiedenen Systemebene bin ich dann auch irgendwann, ja, wieder meines eigenen Erstaunens eigentlich, ich wollte es gar nicht, Schulleiterin geworden. Das heißt, ich wollte es schon, aber ich habe immer gedacht, das ist nichts für mich. Und das was für Leute mit einem Freizeitproblem, habe ich ernsthaft gedacht, was auch so ist.
Bei Freizeit hast du jetzt keine mehr?
Nee, habe ich auch nicht mehr. Insofern war ich da gar nicht so falsch dabei. Nein, aber das war der richtige Schritt und arbeite halt auch in meinem Großteil meines Salärs fürs Land als Schulentwicklungsberaterin für die Bezirksregierung und mache viele Lehrerfortbildungen in unterschiedlichen Bereichen. Aber ich bin systemische Organisationsentwicklerin, wenn man das so zeichnet.
Systemische Organisation, mega. Also ich bin ja Bildungsaktivistin, so bezeichne ich mich immer. Ich habe auch 3 Semester Lehramt geschafft, dann musste ich das leider begraben, weil ich dachte, nee, ich möchte ja Kinder begleiten. Aber über das Bildungsaktivistische und Lehrerausbildung, da müssen wir dringend uns dann nach dem Podcast, nach dieser Aufnahme noch unterhalten.
Auf jeden Fall, machen wir das.
Okay, aber das hatte ich dann, systemische Organisationsentwicklerin, hat das dich beeinflusst, jetzt als Schulleiterin diesen Job zu nehmen,
natürlich,
anders zu gestalten, also, als vielleicht du das kennengelernt hast, als du noch nur Lehrerin in einer Schule warst?
Aber natürlich, also es gibt... es gibt immer die Frage, die mich auch durch meine gesamte vorherige berufliche Laufbahn bewegt hat, ist schon die Frage, wieso schaffen wir das nicht, so etwas wie Bildungsgerechtigkeit zu optimieren? Also das zu erreichen ist, glaube ich, eine Utopie, aber dass wir nicht nur seit dem PISA-Schock da schlecht abschließen, das war klar. Und das hab ich natürlich auch sowohl in meinem Kontext, in dem ich lebe, bekomme ich das so hautnah mit und mich hat es schon geritten, zu fragen, ist es möglich, eine Schule, die letztendlich kurz vor der Schließung stand, mit blinden Fensterscheiben, wo man nur aus Versehen hinging, so hochzufahren, nicht über Schülerzahlen, weil Schülerzahlen sagen nicht was über die Qualität einer Bildung unbedingt aus, also das auch mal, sondern über die Qualität von Bildungsprozessen, die auch dann valide messbar sind, auch über Vera-Ergebnisse, Schülern bessere Bildungschancen zu ermöglichen. Und da habe ich mir dann halt das Dichterviertel ausgesucht, weil die immer schon ein sehr gutes Team hatten. Die waren zwar nur gefühlt 5 Kollegen am Anfang, also eine Kleinstschule mit im ersten Jahr 13 Anmeldungen an der Schule. Also das war im Schuljahr 13, 14, so lange ist das noch gar nicht her. Ja, und dann zu gucken, ist das machbar? Und das hat mich beeinflusst, ja.
So, und die Frage ist, ist es machbar? Ich möchte gerne gerade was vorlesen, weil ich das gar nicht selber kann, so schön formulieren. Mein Zahn ist gerade rausgefallen, ruft Emma aufgeregt. Ihre Lehrerin Simone Schick reagiert sofort. Echt? Zeig mal. Emma kommt ganz nah an die Kamera heran, öffnet ihren Mund und zeigt stolz die neue Zahnlücke. Ihre Klassenkameradinnen und Kameraden schauen gebannt auf den Bildschirm und inspizieren Emmas neues Lächeln. Begegnungen wie diese sind auch in der Pandemie-Alltag an der Grundschule am Dichterviertel in Mülheim an der Ruhr. Sie arbeitet intensiv daran, dass die Seele der Schule auch in diesen Zeiten für alle Mitglieder in der Schulgemeinschaft spürbar ist. Die Seele der Schule. Das heißt, dass die Grundschule am Dichterviertel eine Schule für alle Kinder ist. Sie will jeden Schüler und jeden Schüler wachsen lassen, und zwar elternunabhängig, betont Nicola Küppers. Das Klima ist geprägt von Wertschätzung, individueller Zuwendung und einer guten, vertrauensvollen Beziehungskultur. Als Nicola Küppers 2013 die Leitung der Schule übernahm, wollte sie einen Ort schaffen, an dem Bildungsgerechtigkeit nicht nur ein Schlagwort ist, sondern wirklich gelebt wird und exzellente Leistungen für jedes Kind ermöglicht. Damals hatte die Schule keinen guten Ruf, hast du ja gesagt, 13 Anmeldungen. Es gab kaum neue Anmeldungen. Die Lernstandergebnisse lagen im Vergleich zu anderen Grundschulen deutlich unterm Durchschnitt. Heute ist die Grundschule am Dichterviertel sehr nachgefragt. Ihre Leistungen sind überdurchschnittlich. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. Inzwischen lernen hier 200 Kinder. Mehr als Drittel von ihnen kommen aus Familien mit einem Migrationshintergrund. Viele beziehen Sozialleistungen. Die Schule hat sich zu einer Schule mit Schwerpunkt Inklusion auf Begabtenförderung entwickelt. Gelungen ist in dieser Entwicklung vor allem eine Verständigung auf Qualitätsstandards für den Unterricht. Und dafür hast du ja auch oder die Schule den Preis gekriegt. Was war es noch genau für ein Preis?
Ja, das war der Deutsche Schulpreis. Das ist der Deutsche Schulpreis spezial in diesem Jahr, weil dieses Corona-Jahr uns ja alle zu neuen Lösungen gezwungen hat. Und der Deutsche Schulpreis ist so, na, ich persönlich habe den immer als das Olymp oder die Adelung dessen, was man als Pädagoge im deutschsprachigen Raum erreichen kann, in pädagogisch-didaktisch anspruchsvollen Settings. Da sitzt also das Who is Who der Bildungselite Deutschland zusammen und natürlich ganz viele große Stiftungen. Und ich habe mich immer mein Leben lang mit viel Freude an den, solange es den Preis gibt, an den Schulen orientiert, weil sie immer schon eine sehr gute Pädagogik hatten und gleichzeitig Unterrichtsqualität in den Mittelpunkt gesetzt haben. Ja, und das ist halt so eine Marschrichtung, da guckt man halt hin. Also wenn man in der Kreisklasse spielt, guckt man sich gern die Bundesliga an. So.
So, jetzt spielst du selber in der Bundesliga.
Auf einmal, zack. Nein, aber das...
Ganz vorne.
Ja, genau. Und also ich bin natürlich immer nur Teil, und das möchte ich jetzt auch mal sagen, auch wenn ich mich das super ehrt, wenn ich hier sitzen darf, aber ich bin natürlich verlängerter Kopf, Arm und natürlich auch Leitung eines unglaublichen Teams von Menschen, die ich hinter mir habe, und Eltern und Kindern, also eigentlich einer Schulgemeinschaft, für die ich spreche, die nur im Gesamten, ja, den Erfolg, den wir jetzt einmal messbar haben, aber auch sonst erklärt. Also das muss man ja auch mal...
Unbedingt. Das kann nicht einer alleine, schon lange nicht in so einem Kontext. Das merke ich in meiner Akademie auch. Es geht nur mit den Leuten, die das füllen und beleben. Aber trotzdem braucht es ja die Leitung und die Vision, die dahin führt, das auch zu füllen. Was ist jetzt so anders an eurer Schule?
In dem Ergebnis der Pandemie, da würde ich gern hinterher drauf gehen. Ich glaube, das, was anders ist, ist, dass sowohl ich es reingebracht habe, auch als mein Kollegium trägt und wir es den Eltern glaubhaft vermitteln, weil wir es leben, dass wir eine Haltung haben, die nicht nur im Schulprogramm programmatisch irgendwo steht, sondern dass wir es innerhalb unserer einzelnen Handlungspläne, Qualitätsanalysen strukturell verankert haben. Also diese wertschätzende Grundhaltung eines jeden Kindes und dieses implizite, alle sind wertvoll im Unterschied, das bezieht sich auch auf unser Kollegium, und das wird auch eingefordert und auch in Neueinstellungen bewusst im Personal besprochen. Also was sind Sachen, die ich hier höre und nicht höre? Also was brauchen Menschen, um zu wachsen? Das brauche ich, was brauchen meine Kollegen, um sich wohlzufühlen in ihrer Unterschiedlichkeit und beste Leistung zu erbringen? Und was brauchen die Kinder? Das ist eigentlich gar nicht so viel Unterschiedliches. Aber das wird sehr strikt und sehr strukturiert dann letztendlich auch angegangen, ja.
Da kommen bei mir so Fragen auf. Also wir sind auch ein Institut, wo wir immer sagen, Haltung oder überhaupt, Haltung geht vor allem, Bindung geht vor Bildung und so weiter. Mhm. Wie kann man eine Haltung strukturiert etablieren? Da bin ich jetzt neugierig.
Naja, also es gibt ein paar Sätze, also so ein paar Glaubenssätze, die, ohne meine Funktion in der Leitung zu überhöhen, aber die ich wichtig finde. Ja. Ich habe den Glaubenssatz, dass egal wie ich mich als Leitung verhalte oder nicht verhalte, dass einladende Funktionen für mein Team hat. Das heißt, wenn ich meiner Reinigungskraft nicht die Tür aufhalte und der helfe, einen schweren Sack Müll rauszuheben, weil ich sehe, dass sie da gerade Schwierigkeiten mit hat, dann tut das keiner in meinem System. Also erstmal geht es damit los. Eine sehr große Klarheit, dass ich implizit Regeln für ein System vorlebe, durch all mein Tun und Nicht-Tun, die erstmal Handlungsvorbild leiten für die Lehrkräfte und damit auch irgendwann für die Schüler sind. Ja. Das ist erstmal das Erste. Das ist aber nur, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen wichtig. Also wenn ich mich nicht bücke nach dem Papier auf dem Boden, tut es keiner in meinem System.
Ja.
Und wenn ich mich nicht freue und freundlich grüße, tut es auch keiner. So, es ist einfach.
Ja, ist so.
Das ist einfach das Wissen, was ich jetzt so mitbringe. Dass ich nenne es Erfahrungswissen oder Leitungswissen oder ja, Stakeholder-Wissen, was dann da so mit reinkommt. Das nächste ist, davon auszugehen, dass alle wissen, was ich mit der Haltung meine, ist falsch. Es ist ein festes Thema. Jeder Mitarbeiter in meiner Schule hat ein Gespräch bei mir, mit mir, wo wir über diesen wichtigsten Punkt sprechen. Woran erkenne ich, dass die Haltung stimmt, die ich hier haben möchte? Was sind Sätze, die ich hier höre oder nicht höre? Ich möchte in meinem Lehrerzimmer nicht abwertende Gespräche über irgendein Kind, über irgendeinen Elternteil oder über, ist egal wen, führen, weil das geht nicht. Das sind zum Beispiel Sachen, und ich möchte, wenn ich durch die Klassen gehe, häufiger hören, schau, du sitzt schon, als wieso rennst du schon wieder rum? Weil man kann ja auf das Kind verweisen, was schon sitzt, anstatt immer das Kind zu ermahnen, was es jetzt gerade nochmal nicht schafft. Der Effekt ist ein besseres. Also was sind die Texte, die ich höre? Wie ist die Ansprache? Das kann ich festmachen. Und dann ist es, glaube ich, dass es eine fest etablierte Fehlerkultur ist, also Fehlerkultur im positiven Sinne, auch im eigenen Verhalten, weil in Gottes Namen keiner von uns ist perfekt. Ich auch nicht. Ich bin kein Buddha. Und ich bin so eine,
lustige Vorstellung. Ich muss mit meinem Outfit arbeiten.
Genau. Also, das ist es nicht. Tatsache, und das glaube ich, ist wichtig, dass Menschen einem abnehmen im Tun und Handeln, dass man sich auch entschuldigen kann und dass man gewisse Werte ernst nimmt. Beispiel mein Wertschätzungsschwein. Also. Es ist so passiert, ich habe also diesen Text in meinem Kollegium gesprochen, jeder weiß, wie die Haltung ist. Und die Erste, die ins Lehrerzimmer reinpröllert und suboptimal höfliche Dinge von sich gibt, war ich. Das geht natürlich überhaupt nicht. Daraufhin bin ich echt nachts davon wach geworden und habe gesagt, du bist so eine blöde Nuss. Du weißt doch genau, wie wichtig das ist. Wie kann dir das passieren? Also, so, und dann habe ich am nächsten Morgen eine Dienstbesprechung einberufen, schon länger her, und habe gesagt, so, hier stehe ich und ich entschuldige mich erstmal. Das geht gar nicht. Also euch darf das eher allen passieren, mir überhaupt nicht. Erstmal Entschuldigung dafür. Und dann habe ich seitdem ein Schwein mitgebracht, ein Sparschwein. Das ist das Wertschätzungsschwein. Da steht Wertschätzung drauf.
Ja.
Und das steht jetzt bei uns im Lehrerzimmer. Und ich sage so, und jedem, den es so durchgeht wie mir, der schmeißt da sofort mal Geld für den nächsten Lehrerausflug rein, damit wir trinken können.
Super.
Jetzt steht da ein symbolisiertes Wertschätzungsschwein. Das heißt, was ganz häufig ist, wenn wir uns unterhalten, schreit einer schon mal, das ist 2 Euro wert. Das heißt, wir spielen auf einer sehr humorigen Ebene mit dem Wissen, dass es nicht dem entspricht, was hier geduldet ist. Das ist aber, also bei, ich weiß nicht, das ist tatsächlich was sehr Feinstoffliches, was wir da machen. Also wir geben uns selbst die Einladung, auch sich mal zu entlasten oder auch unperfekt zu sein, weil das sind wir halt alle, auch unsere Kinder und so. Das ist, aber wie gehen wir damit um? Und ja, das ist jetzt ein Beispiel von strukturell verankert. Brauchen wir noch ein Beispiel für die Schüler?
Also wenn du noch eins hast, hau raus. Ich finde es super spannend.
Ja, also was auch eine sehr, sehr wertschätzende Sache ist. Die Frage ist ja, wie erziehen wir uns selbst? Also ich mich in meiner Kultur, wie ich Schule erlebt habe und Menschen erlebt habe. Und das hat viel mit Umlernen zu tun. Von mir und von jedem im Kollegium und in erster Linie den Erwachsenen. Und wir sind es so gewohnt, auf das zu achten, was nicht funktioniert. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein Kind eine Problematik, eine Konzentrationsproblematik, eine Entwicklungsverzögerung hat, dann steht er dreimal in der Stuhle auf und rennt rum und kann nicht anders. Wenn ich jetzt darauf achte, ununterbrochen, also ich gehe aus dem Unterricht und sage, boah, der ist schon wieder dreimal nur rumgelaufen, dann ist es sehr ungerecht, weil der Schüler ja über 40 Minuten sich sehr stark bemüht hat, es richtig zu machen. Das heißt, wir nehmen in unserem Filter die Differenz wahr, und zwar nicht die Positivdifferenz, sondern eigentlich das Nicht-Gelingen. Mhm. Also gibt es bei uns Häuser, wir haben Harry Potter Häuser sozusagen, es gibt jedes Kind kommt zu uns zur Schule und gehört in ein Haus. Sonne, Sterne, so. Ja. Und in jedem Raum, in der gesamten Schule hängen diese Symbole. Mhm. Und die Aufgabe von uns Erwachsenen ist es, Gutes zu entdecken. Das heißt, egal was ich wahrnehme, ob ich das Kind kenne oder nicht, wenn jemand die Tür aufhält, kann ich fragen, welches Haus? Dann sagen die Sonne, dann kriegt Sonne einen Positivstrich. Das heißt, wir werten das, was der individuelle Mensch, die Erwachsenen wahrnehmen an Gutem und erziehen uns selbst, es wahrzunehmen. Und das kann bei dem anderen was anderes sein als bei diesem Kind. Also das ist, da gibt es keinen Maßstab für, sondern das ist Erkennen von individuell Gutem. Und da machen wir einen Strich. Und dann gehen wir nach einem Vierteljahr, werten wir aus. Da wir die überall hängen, weiß keiner, welche Gruppe führt und nicht. Und dann gibt es einen Spieletag oder irgendwas anderes. So, aber eigentlich erziehe ich da, ich lobe zwar die Kinder, aber eigentlich erziehe ich uns Lehrkräfte. Also, das heißt, ich... und das ist zum Beispiel auch strukturell verankerte Haltung.
Ja.
Das heißt, das ist nicht zufällig.
Ja. So krass und so einfach.
So. Das ist das Allerbeste, weil ein Plan und vom Plan ein Plan und davon noch ein Plan, das ist nichts, was man ins Leben kriegt.
Ja. Ja, und du etablierst damit noch was anderes. Ich habe den Satz vorhin gesagt, den ich, wenn ich in Schulen schon mal bin und Fortbildung gebe, Bindung geht vor Bildung, dass es ein Beziehungsangebot braucht, damit überhaupt der Kopf Space hat, um neues Richtig. Material reinzulassen, und mit ich sehe das Gute, schaffe ich ja Bindung. Weil das Spannende ist, dass ich feststelle, wenn ich das dann sage, dass ganz oft die Lehrer sagen, deine Kollegen wahrscheinlich nicht, aber Beziehungsaufbau kostet so viel Zeit. Da haben wir keine Zeit für. Oh. So, jetzt, du schüttelst mir den Kopf, bitte.
Ich muss mich immer daran erinnern, dass ich ernsthaft hier aufgenommen werde, damit mir bei solchen Sätzen die Gesichtszüge nicht komplett entgleiten.
Doch, ist gut.
Also, was ist das für ein. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist sowohl wissenschaftlich als auch entwicklungspsychologisch als auch aus jeder Hinsicht ein absolut großer, großer, großer Humbug. Weil Lernen funktioniert nur, wenn die Synapsen sich öffnen können in einer Angstfreiheit. Das ist auch biologisch nachvollziehbar. Also das und das suggeriert auch nach außen, das ist auch diese Corona-Diskussion, die Idee, da sitzen kleine Menschen vor uns, die haben Trichter. Und meine gottgegebene Laberei, wie ich das jetzt hier tue, schlecht gestrukturierten Unterrichts, kippe ich in die Köpfe dieser Kinder und ich habe Input gleich Output. Und das wissen wir doch, dass das nicht funktioniert. Ja. Also, sondern unser Job ist, es ist gute Lehrer, gute Lehrkräfte, die auch ich immer noch werden möchte, weil man hört ja damit nicht auf, die bilden sich permanent fort und stellen sich in den Dienst ihrer Kinder. Und das, was die haben, zuallererst ist ein Why. Eine große ethisch-moralische Haltung. Ein großes Ziel, was sehr fern ist, aber gut zu sein für diese Menschen, dienlich zu sein, im Dienste dieser Menschen, der anvertrauten Kinder zu stehen. Und das Fachliche kommt dann außenrum.
Also ich bin so völlig deiner Meinung, ich muss an manchen Ecken schmunzeln. Ich komme ja jetzt aus der Pädagogikrichtung, also erst Lehramt studiert, dann was ganz anderes gemacht, Sozialpädagogik, Psychotherapeutin geworden und bin jetzt Unternehmerin. So, ne? Und es gibt so Vokabeln, die du benutzt, die nicht zum Lehrerdasein passen. Also Stakeholder war eins. Oh. Die Lehrer haben ein Why. Das ist so das, was ich gelernt habe, jetzt in den letzten 3-4 Jahren, wo ich zu Unternehmerin mutiert bin, im Bereich der Positionierung und der Ausrichtung als Unternehmen. Wie bist du denn da drauf gekommen? Also du hast vorhin gesagt, erst warst du Lehrerin, dann hast du so eine Reise gemacht. Was war denn dein Why, diese Reise anzugehen und nicht einfach in der Schule, in der Grundschule zu bleiben, zu sagen, ach, ich bin hier Lehrerin und es ist alles fein und es ist alles fresh und so. Warum hast du weitergemacht?
Ich glaube, dass das mir, also es gibt nicht den Punkt, der mich zu etwas geführt hat, sondern das ist ja eine Genese von vielen Entwicklungs- und Reflexionsebenen, auch von vielem Scheitern und immer wieder Versuchen, die einen zu etwas bringt. Also etwas auf den Punkt zu bringen, ist schwierig. Aber ich glaube, es war schon sehr früh als Lehrerin die tiefe Erfahrung, dass das Schulsystem auch in der Grundschule in der Form, ich habe es ja ganz herkömmlich gemacht, also so herkömmlich, wie es früher war und wie es heute wahrscheinlich überhaupt keiner mehr tun dürfte. So, das heißt, alle gleich beschult mit liebevollen Schmetterlingen ringsrum und ein bisschen Shishi, dass ich denen nicht gerecht werde, diesen Kindern. Also, und das sagt einem auch der gesunde Menschenverstand. Also, und diese Triebfeder der individuellen Förderung, dass es nicht gut so ist, dieses direkte Sehen, das war es eigentlich. Also, um mal so ein Beispiel zu nennen, wenn ich in einem normalen Stoffverteilungsplan 7 Wochen schriftliche Division habe, irgendwann, dann weiß ich eigentlich, wenn wir uns nicht in die Tasche lügen und jeder Lehrer, dass ich, wenn ich so eine gaussische Normalverteilung habe, dass ich, weiß ich nicht, 5% der Kinder, 10% ist auch völlig wurscht, niemals mit diesem Thema in dieser Stoff zu einem erfolgreichen Abschluss bringen kann, weil ich die schon vor 3 Jahren verloren habe, weil ich die ja systematisch abschneide. Ich weiß auch, wenn ich bei den Leistungsstarken die Chance hätte, denen eine Stunde lang die schriftliche Division zu erklären, eine Stunde in Ruhe und dann noch ein paar Übungsfragen, wären die mit dem Stoff durch und die wären weiter. Ja. Das heißt, die sind entwicklungsdifferent in diesen 4 Jahren und so mache ich es ungerecht. Also das ist eine der Haupttriebfedern, wo man sagt, nein, das kann nicht sein und es ist doch so wunderbar, dass wir so unterschiedlich sind. Und ich verrate was. Mein Kollegium ist genauso. Ich habe genau so eine Kurve. Und auch ich in mir. Ich habe hochbegabte und inklusive Anteile in mir.
Aber glaube ich alle, oder?
So, das ist ja total spannend. Und auch mein Kollegium, ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass die alle, nur weil die den gleichen das Label haben, die gleichen Vermögensprozesse haben. Und wenn wir anfangen, uns selbst ernsthaft zu gestatten, zu sein, bei einem gleichzeitig gemeinsamen Ziel in der Gemeinschaft sich zu entwickeln, ist das eine wunderbare Sache.
Ja, also ich bin völlig deiner Meinung, aber ich piek's jetzt mal ein bisschen.
Ja, klar.
Ja, okay, jetzt sind da Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Entwicklungen. Ich muss aber meinen Stoff weiterkriegen. Wie soll das gehen? Also ich höre das umgekehrt immer. Ich habe 2 Söhne, die sehr unterschiedlich sind. Wie Feuer und Wasser, sage ich immer, und ich erziehe sie unterschiedlich mit gleichen Regeln. Da sagen mir ganz viele, Gunnar, das ist Quatsch, das geht nicht. Klar geht das, aber jetzt würde ich gerne von dir hören, ich weiß nicht, wie viele Kinder in einer Klasse sind, 20?
Also, nein. Oben sind wir schon fast voll, also da sind wir 28, also in den unteren Klassen 28, 29, oben sind wir 25. Die Leistungsspannbreite ist bei uns, weil wir jahrgangsübergreifend arbeiten, sowieso größer, also per se 2 Jahrgänge. Das sind dann in einem Jahrgang, sagt man, 4 Entwicklungsjahre Differenz, ohne hochbegabt oder lernbehindert zu sein.
Ja, wie kann man dann die Divisionen allen beibringen?
Da kann ich ja nicht
die einen nur eine Stunde brauchen und die anderen...
So, natürlich. Und das ist die Frage. Also man kann natürlich nicht zeitgleich. Das Erste, was wir anders machen oder wofür wir uns entschieden haben, ist, dass wir unsere Lernzielkontrollen, unsere schriftlichen Tests oder unseren Stoff individualisieren. Das heißt, die Kinder schreiben ihn dann, wenn sie ihn erfolgreich absolvieren können. Unsere Aufgabe ist es, wenn das erfolgreich ist, das Thema. weil sonst baue ich ja auf Lücken auf. Das andere Thema ist die gute und sehr strukturierte Elternarbeit, die davon abhängt, weil Eltern wissen müssen, ob es in der Prognose der Lernentwicklungsgruppe ist, ob es deutlich vor der Zeit ist oder hinter der Zeit. Dann gibt es strukturierte Klassenräume. Wir haben ein exzellentes Classroom-Management, das selbstorganisiertes Lernen ermöglicht. Das ist natürlich die Stellschraube. Also ich muss Prozesse, Unterrichtsmaterialien so abstimmen, dass Kinder auf einem hohen Niveau nicht alleine, aber auch selbstständig üben, sich kontrollieren, selbst kontrollieren, Partnerarbeit machen können, um Einzelnen etwas zu erklären.
Ja. Ja, also ne, wie soll das gehen? Jeder schreibt seinen Test dann, wenn er ihn erfolgreich abschließen kann. Das kann doch gar nicht funktionieren. Dann bin ich ja als Lehrerin dabei, 5 Wochen hintereinander, jeden zweiten Tag mit irgendeinem Kind einen Test zu schreiben. Wie soll ich dann, ich übertreibe jetzt, die anderen noch unterrichten? Das ist doch Blödsinn.
Naja, also tatsächlich eben einfach ist es nicht, aber das geht nur über eine Teamarbeit. Das heißt, mein Kollegium arbeitet strukturell gleich und arbeitet die Themen auf. Also wir haben zum Beispiel einen Planungstag Dienstag, wo das gesamte Team gemeinschaftlich Unterricht vorbereitet in dem großen Setting, dass es gemeinsame Themen sind. Gleichzeitig gibt es individuelle Lernstraßen und Lernspuren, an denen wir entsprechend so arbeiten. Das heißt, ein Lehrer alleine, also man kann nicht. Nein, anders. Kein Mensch kann mehr als 2 Marionetten maximal spielen. Wenn er richtig gut ist, nur einem im Mund.
Ja.
Was setzt aber die Idee einer Marionette voraus? Das heißt, dass ich, Gott gegeben, durch mein So-Sein, durch meine Tätigkeit dazu führe, dass 1 plus 1 2 ist. Ja. Wir wissen alle, dass es das in der Regel nicht ist beim Lernen, dass es manchmal bis zu 500 Wiederholungen braucht, bei manchen es sofort passt und bei manchen man sagt, boah, bitte Kind, erklär du es doch, bevor der Lehrer es erklärt, dann hat es verstanden. So, also dazwischen. Also nichts ist einfach. Also selbstorganisiertes Lernen ist eine der höchsten Anforderungen, die wir an den Kinder haben und das ist kein Selbstläufer, das kann man auch nicht tun, einfach durch Jahrgangsmischung oder sagen, jetzt machen wir das so, sondern das ist sehr strukturiertes gemeinsames Erarbeiten an Kriterien und Indikatoren. Kinder müssen lernen, was heißt es, ich fange selbstständig an zu arbeiten, woran erkenne ich das, was gehört dazu. Da kann man nicht sagen, jetzt fangt doch mal an. Dann wissen die so. Und es geht nur im Team, Punkt. Das kann keiner alleine.
Genau, aber das ist ja schon eine große Unterscheidung zu dem, wie Schule bisher ist. Ne? Also viele, ein Großteil der Lehrer, die ich kennengelernt habe, die möchten ja noch nicht mal, dass man in den Unterricht mal mitkommt, um zu gucken, was sie tun. Das ist ja mehr so Scheuklappen und Angst. Ich weiß nicht, vielleicht Angst, vielleicht auch was anderes, das weiß ich immer nicht so genau. Mhm. Aber diese Idee, wir machen etwas miteinander, im Sinne für die Kinder und gestalten gemeinsam Unterricht und eine Struktur, die Kindern verhilft, ordentlich zu lernen, ist ja jetzt nicht so weit verbreitet. Hast du das jetzt neu installiert in der Schule?
Ja, nein. Also in diesen Schulen, die benachteiligt sind, ist häufig ein hohes Engagement der Lehrkräfte da. Das muss man mal einfach sagen. Das heißt, die Grundtendenz der Menschen, sich in den Dienste der Kinder zu stellen, ist sehr viel höher als manchmal an anderen Schulen, weil es auch eine größere Notwendigkeit oder offensichtlich Notwendigkeit gibt. Natürlich habe ich angefangen, als ich die, das ist wieder die Mischung aus Wissen und Erproben. Also ich weiß, also auch schon vor Hetty, dass es einen guten Unterricht ein guter Lehrer ausmacht. Und gute Lehrer sind nicht Gott gegeben und zufällig da, sondern Merkmale von guten Lehrern, dass die können extrem gut Unterricht steuern und sind flexibel. Die haben also ein großes Fachwissen und können flexibel Unterrichtsprozesse lenken auf einer hohen Ebene. Und das kann man lernen. So, und ich verrate was. Da wir ja professioneller Lernvermittler sind, habe ich den Anspruch an mich, an mein Team, dass wir ununterbrochen uns lernen und verbessern. Und die erste Stellschraube ist, dass ich gemeinsame Zeiten gesetzt habe. Und die zweite Stellschraube ist, dass es eine Feedback-Kultur untereinander gibt und wir untereinander angefangen haben, uns zu betrachten, und zwar nicht in der Abgrenzung, das ist jetzt super schlimm, dass man das nicht schafft, sondern in dem Schwerpunkt, wir gucken uns jetzt diesen Punkt an und lernen voneinander, geben uns Feedback und verändern uns. Und angefangen habe ich das Ganze bei mir. Das heißt, als ich damals angefangen habe, habe ich, ich sag mal, eine Türschwellenpädagogik gemacht. Ich habe keine Stunde gezeigt, wie die jetzt ich die bei einer Qualitätsanalyse zeigen würde, wenn ich wüsste, dass sie kommt. Sondern das, was ich denke, ja, das machen Menschen so, oder ich würde es auch so machen, wenn man eine gesunde Work-Life-Balance hat, die ich auch gut finde. So. Also man schießt so da rein. Und habe mich hospitieren lassen und feedbacken lassen in der gesamten Konferenz. Habe also den Anfang damals gemacht. Ja, und das war ganz süß. Die zwei jungen Kollegen haben dann gesagt, ah, oh, ja, das ist toll und jenes und so. Und ich sage, stopp. 5 Sachen, die ich jetzt gefunden habe, die richtig schlecht waren. Die waren didaktisch falsch, die waren nicht gut vorbereitet, die waren einfach verbesserungswürdig. Die würde ich jetzt gern hören von euch. So, und die haben die natürlich gesehen und genannt und haben die dann auch gesagt, ich sage, danke fürs Feedback, da arbeite ich dran. Und das ist, also ich meine, ja, so what? Ja,
also, genau, also es ist so spannend. Ich finde es gerade großartig, weil genau an dem Punkt bin ich gerade mit meiner Freimutakademie. Also wir bilden ja Pädagogen weiter, auch Lehrer und Therapeuten. Und diese Feedback-Kultur ist mir genauso wichtig wie die Erkenntnis. Gerade ist ganz viel den Bach runtergegangen, zu wissen, dass es hier sitzt, der Anfang, nämlich bei mir. Zu sagen, okay, irgendwas habe ich dermaßen falsch gemacht. Und das zu kultivieren, plus diese Haltung mit den Mitarbeitern zu sprechen. Und das Spannende daran finde, also ich finde es gerade großartig, weil es so genau das widerspiegelt, wo ich mittendrin stecke. Mhm. Aber das Spannende daran finde ich, ich mache es für ein Unternehmen, also ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Und zu wissen, das geht aber auch an einer öffentlich-staatlichen Schule.
Ja.
Dass es keine Grenze hat zu sagen, nee, das ist nur fürs Unternehmertum, sondern, das können wir etablieren. Und es ist wichtig für das, was das Why, die Vision ist, nämlich Kinder in ihrer Entwicklung bestmöglich zu begleiten, dass sie das Beste aus sich rausholen können.
Ja.
So, und dass es deswegen systemunabhängig ist.
Total. Wir haben auch, und bei allem, ich möchte auch gar nicht wurzeln, wir haben, wenn wir genau lesen, so viele Möglichkeiten, schulrechtliche Möglichkeiten, das auszuschöpfen. Und wenn wir genau den Referenzrahmen Schulqualität in NRW angucken, dann ist es eine Pädagogik, die das genau gewünscht ist, die genau in diese selbstgesteuerte Lernprozesse geht, die Kollegin ermutigt, sich Feedback zu geben. Das heißt, das Außen herum bietet die Möglichkeit. Und jetzt muss ich auch wieder ein bisschen gnadevoll mit all meinen Kollegen oder anderen Systemen umgehen. Die sind ja auch tolle Menschen. Also was ich immer schwierig finde, nur weil ich so ein bisschen schräg neben der Spur bin, zu sagen, es ist jetzt, also ich habe das Glück.
Ich habe das Glück, meins. Also für mich geht es nicht darum zu sagen, die anderen sind irgendwie schlecht oder genau. So. Die sind ja in diesem System, in dieser Fehlerkultur, so, wo man auf den Fehler guckt, groß geworden. Für mich ist es ein Perpetuum mobile, was sich immer dreht. Ich kann nur das weitergeben, was ich selber gelernt habe. Und deswegen kommen wir vielleicht zu der spannenden Frage. Wie denkst du, kann man dieses Muster, was ja sehr verkrustet ist vielleicht, bildungspolitisch betrachtet, größer denken und durchbrechen? Also jetzt seid ihr ein kleiner Prozentsatz, eine Schule, die es geschafft hat. Wie kann man sowas multiplizieren oder dafür sorgen, dass mehr Lehrer, die alle tolle Menschen sind und ja Lehrer geworden sind, weil sie Lust auf Kinder haben, ihnen diese Lust zu machen, hey, es gibt einen größeren, die Spielwiese ist viel größer, lass dich nicht so begrenzen, so will ich es mal nennen.
Ich glaube, dass auch da gibt es keine eindimensionale Antwort. Eine doch wichtige Stellschraube ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich nenne jetzt wieder Stakeholder-Aufgaben, aber das...
Sag nochmal für alle so Pädagogen und so wissen
wir es. Also das sind diejenigen, die innerhalb einer System, wenn man ein System betrachtet, bestimmte Schaltfunktionen, wenn man das jetzt mal Machtfunktionen, Schaltfunktionen oder besondere Aufgaben haben, also relevant sind. Also es ist halt was anderes, wenn ich, wie ja gesagt, wenn ich als Leitung mich hingehe und mich bücke, dann wird es anders wahrgenommen, ob ich das will oder nicht, weil das die Systemregeln sind. Ich glaube, meine Wahrnehmung als Schulentwicklungsberaterin, da bin ich ja auch viel im System, ist dieser ermutigende Blick und dieser liebevolle Blick auf sich selbst, die da nicht die Frage stellt, es muss alles gut und perfekt sein. Und ich glaube, dass wir in den oberen Ebenen, Stakeholder-Ebenen, ich gehe jetzt auf das gleiche Begriff, also über uns drüber in den Systemebenen, sehr kritisch gucken, was für implizite Regeln wir etabliert haben, die auch ein Vorleben generieren an Regelungen und die das dann im Prinzip perpetuum mobile-artig auch nach unten weitergeben. Also das heißt, durch die Art der Fragestellung, der Rückmeldung oder des So-Seins es zu suggerieren, dass es nicht anders ist. Mach das mal am Beispiel von Schulkultur deutlich. Man kriegt die übrigens sofort mit. Kommt man in irgendeinen Laden rein, weiß man relativ schnell, hat man eine Idee. Die Bossen, die stimmen so viel Demo sein, aber man hat eine Idee. Und so Systeme haben immer Anteile von der amtlichen Kultur, von der Beziehungskultur und von der professionellen Kultur. Ja. Also jedes System hat die. Und die amtliche Kultur ist das, was wir gewohnheitsmäßig im schulischen Kontext mit einem größeren Anteil gewohnt sind. Das heißt, ein guter Lehrer ist der und auch ein guter Schulleiter ist der, der die Statistik pünktlich abgibt, der das Klassenbuch richtig eingetragen hat, der pünktlich, also im Unterrichtsbeginn ist immer noch das, also all diese Tugenden, die wichtig sind. Ich will da jetzt nicht, die geben aber ein klares Schwarz und Weiß voraus. Ja. Und wenn ich gut sein will in einem System, gucke ich mir das System an und sage, okay, du bist dann gut, wenn du an diesen amtlichen Parametern entlang schlawenzelst. Was du im Unterricht machst, interessiert erstmal keinen. Hauptsache, da kommt ein Schnitt von 2,3 raus hinterher. Die Arbeiten kreiere ich ja auch selbst, ist auch egal. Also das kriege ich schon hin. So. Ja. Und alle sind glücklich. Und die Menschen, die in so einem amtlichen System sind, und auch das sind wir Schulleiter ja auch, und wir Lehrer und auch die Eltern, die sind es ja genauso, die wollen es ja auch so. Die, die haben ein klares, das geht und das nicht. Und dadurch verlieren die bei Veränderungsnotwendigkeiten wie jetzt Corona oder auch anderen Impulsen unheimlich schnell die Orientierung. Mhm. Die sind nicht mehr flexibel, weil das klare Schwarz-Weiß-Zuordnung, es ist halt oft sowohl als auch und fast nie nur Schwarz-Weiß. So, und die Beziehungskultur, das ist so eine andere Ebene, vielleicht eins drüber aus der Spirale betrachtet, ist auch gefährlich, das machen die Parteien. Das heißt, da werden Entscheidungen, schulische Entscheidungen getroffen nach Macht und Meinung. Also wer von welcher Partei sagt was an welcher Stelle, um dagegen zu sein oder dafür, ob eine kooperative Lernform durchgeführt wird. Ja. Also nie vom Schüler aus oder von der Sache gedacht. Und das andere ist das Professionelle. Und ich glaube, Menschen allein auf diesen Blick mitzunehmen und zu gucken und zu, also da drüber zu fliegen einmal und so, also was, wonach taktet ihr? Also was ist eure Orientierungsmarge? Hilft schon, Sachen zu weiten.
Ja, auf jeden Fall. Mega. Also bin ich voll bei dir. Und das machst du auch, wenn du sozusagen in andere Schulen gehst und Schulcoaching machst. Das heißt, Lehrer, die jetzt zuhören oder Leitungen, die zu dir kommen und sagen, ich hätte da mal Bedarf.
Genau, das ist der Unterschied. Also die Schulentwicklungsberatung hier auch vom Land, wir verstehen uns halt nicht als Coaches. Wir sind also keine Fachexpertisen. Natürlich haben wir die auch, jeder in unterschiedlichen Couleurs. Und man kann auch mal sich einen Hut aufsetzen und sagen, okay, Sie haben jetzt explizit danach gefragt, ich gebe das jetzt mal rein. Aber grundsätzlich sind wir dienend auch da im Hintergrund, weil ich kann nur Angebote machen, die Bedarfe generiert der Kunde dann entsprechend selbst in dem Moment. Ja.
Kommen wir mal zu einer ganz anderen praktischen Frage. Jetzt heißt es ja immer, also du hast ja auch gesagt, euer Kollege, ihr seht euch als Lernende und wenn du woanders in die Schule gehst, um beratend wie auch immer tätig zu sein, ob man das jetzt Coaching nennt oder so, das kostet ja Geld. Ich höre immer, es gibt keine finanziellen Mittel für Weiterbildung, Fortbildung von Dem bezahlen dann deine Lehrer das selber?
Also es sind ja verschiedene Ebenen. Ich habe genauso viel Budget zur Verfügung wie jede andere Schule und die wird errechnet. Das, was jetzt meine persönliche Expertise angeht, ich hatte das Glück über die staatliche Lehrerausbildung, dass man mir zugetraut hat, ich ganz gut bezahlt, innerhalb der staatlichen Lehrerausbildung mich fortbilden zu lassen. Mhm. Habe ich auch einige Kollegen, die das auch machen und auch in unterschiedlichen Settings sind. Ja. Nein, aber die Kunst ist es doch nicht, die Expertise. Ich kann mir auch Bücher durchlesen, und wenn ich interessiert bin an einer Sache. Die Kunst ist es, in die Praxis es zu bringen. Und das ist tägliches, also wöchentliches Sprechen über das, was wir tun, um uns selbst zu verändern. Das ist ein fester Bestandteil unserer Schule. Das heißt, immer dienstags sprechen wir darüber durch die Hospitation. Und ich schicke mein Kollegium sehr platt raus. Das ist mir auch egal. Meine Eltern wissen das. Das heißt, und auch meine Schulrätin weiß es letztendlich auch. Ich sage, es ist wichtig, dass die einmal im Jahr in andere Schulen sind. Und wir können von vielen ganz tolle Sachen lernen. Die sind so viel besser als wir. Es gibt die immer, überall, egal welchen Preis wir haben. Und wir suchen uns die Schulen, wo wir denken, dass wir was lernen können. Und dann plane ich die Kollegen aus, 2 Tage vom Unterricht. Also 1 Tag vom Unterricht, 2 Kollegen. Und die gehen hin mit einem Beobachtungsauftrag und gucken sich Schule woanders an. Die gehen raus aus dem System, aus dem eigenen Käfig. Und dann haben die Aufgabe, 4 Stunden zu hospitieren und 2 Stunden Kaffee zu trinken. Dann möchte ich, dass sie in einen Café gehen und sich zu einer Pizza essen und fett machen. Was habe ich wahrgenommen, gesehen, erlebt? Was können wir nutzen? Was ist... Und da wir uns wöchentlich treffen, bringen die das dienstags wieder in die DB ein. Das ist ein fester Punkt. Was habt ihr mitbekommen? Und so haben wir halt, ja, so lernen wir, ohne dass es was in Anführungszeichen kostet. Netzwerkarbeit, Kollegen. Ich habe so tolle Kollegen in Mülheim. Ich kriege jedes Mal auf der Schulleiterdienstbesprechung, denke ich, ey, warum sitzt du denn da eigentlich? Die wissen immer mehr und können auch wirklich vieles besser als ich. Das muss man mal so sagen. Also, ja, ich lerne halt auch viel von Netzwerken und bedanke mich dann auch. Und das ist so, ja.
Ja, mega. Also ich finde es großartig. Ich mache das hier auch. Ich habe jetzt 2 Azubis und die lernen ganz viel in anderen Firmen, weil ich denke, da lernen die viel mehr als nur bei mir. Von daher finde ich die Idee super großartig. Ich habe das in Schule noch nie gehört, weil es dann ja auch die Schule braucht, die hospitieren lässt. Das habe ich ja vorhin schon so gesagt, dass das nicht immer so. Aber es gibt ja großartige, Margaret Rasfeld wird dir damit ja sicher einen Begriff sein, und genau. Aufbruch, da gibt es ja schon.
Natürlich
gibt es ja schon großartige Schulen. Wir gehen nochmal kurz zurück zu dem Preis. Der war aber ein spezieller Kreis. Ja, wir machen hüpfen mit. Ein spezieller Preis der Pandemie geschuldet. Was habt ihr denn jetzt? Also, ihr habt ja sowieso schon, wenn ich das mal so sagen darf, ein sehr geiles Konzept. Ich feiere das. Wie habt ihr das denn in den Pandemiezeiten umgesetzt und was hat dazu geführt, dass ihr jetzt dann auch noch einen Preis dafür gekriegt habt? Was ist denn da anders? Also ich könnte jetzt diesen wundervollen Text von vorhin weiter vorlesen.
Nee, ich versuche mal zu erzählen. Also eigentlich es macht mich immer noch demütig und sprachlos. Grundlage ist all das, was ich vorher erzählt habe. Insofern war das Gespräch nicht ganz unwichtig. Wir haben Ziele. Wir haben also eine Klarheit von dem, was Schule, guter Unterricht ist. Und wenn man das einmal so für sich hat, dann ist sehr schnell klar, dass am 13. März im letzten Jahr, dass es nicht sein kann, dass wir das Lernen aus unserer Hand geben, weil es braucht lerndienliches Feedback, es braucht Rückmeldung, es braucht Beziehung von Lehrkräften und dass es bildungsungerecht ist, wenn wir blödsinnig zusammengestellte, aber liebevoll verpackte Paketchen nach extern geben, das Eltern machen lassen oder Oma oder Peter oder wen auch immer und dann wieder zurück. Die Kinder kriegen ja kein zeitnahes, lerndienliches Feedback auf das, was sie machen. Das ist ja eine Beschäftigungstherapie. So, und
danke, dass du das so schön mal auf den Punkt formulierst. Ich habe sozusagen 2 Wochen, 3 Wochen habe ich mitgemacht. Dann habe ich gesagt, ich bin hier raus, weil ich die Beziehung zu meinem Sohn auf die Probe gestellt habe, weil ich hätte den gerne 3-mal gelünscht, geteert und gefedert, weil ich hatte mich ja gegen das Lehrerdasein entschieden und beim eigenen Kind geht das schon mal gar nicht und ja, egal. Also von daher... Und
das ist auch der Grund, warum wir keine Hausaufgaben haben. Also das gibt es ja schon vorher nicht. Aber egal. So, und wenn das dann so klar ist, wenn das so klar ist und man dann noch das Glück hat, das Wissen gelesen zu haben, aber noch nie erprobt, Gott sei Dank, aber dann in der Situation, dass Menschen in Krisen etwas anderes benötigen, nämlich ein anderes Führungshandeln von unserer Seite. Ich spreche jetzt mit meiner ganz tollen Konrektorin, die ich heiß und fettig liebe und die ein wunderbarer Mensch ist. Also ich spreche bei all dem im Bitteschön im Wir. Ich möchte das jetzt einmal betonen. So, also wenn wir dann uns da hinsetzen, dann braucht es eine klare Anweisung und Setzung. Und die Setzung, die wir gegeben haben, das war der Anfang von unserem Erfolg. Wir haben gesagt, wir geben kein Arbeitsblatt raus. Es geht nicht ein Arbeitsblatt raus. Wir nutzen die Zeit bis zu den Osterferien, um in Beziehung mit den Kindern zu treten auf digitale Weise. Das heißt, wir müssen rausfinden, also erstmal müssen wir es selbst können. Es gab eine klare Setzung. Erster Tag, ihr ruft alle an, jedes Kind wird gesprochen, telefonisch. Ihr seid da und meldet euch, hallo, ich bin da. Es gibt kein Kind, was nicht erreicht wird. Dann haben wir einen mehrsprachigen Messenger eingerichtet. Das haben viele gemacht. Also die Möglichkeit mit einem Videokonferenztool und in verschiedenen Sprachen zu übersetzen. Wie wunderbar. Damit wir. So. Und dann hatte mein Team einen sehr strikten Digitalisierungsauftrag, den wir vorgegeben haben in der ersten Zeit. Nämlich keinen Unterricht machen. Ich sage immer so, ja, das ist immer mein Beispiel. Es ist also völlig für das Leben unerheblich von Grundschulkindern, wenn die 3 Wochen mal das Thema Tulpe nicht hatten. Das ist also völlig belanglos.
Aber also, die Nelke.
Die Nelke wäre
anders gewesen, aber die Tulpe können wir vernachlässigen.
Nein, Scherz. Also nein, aber in der Überspitzung muss man mal sagen, wer erinnert sich jetzt noch an seinen Grundschulstoff, den er irgendwann wie, also jetzt so. Also entscheidend ist, dass wir Lehrkräfte diese Zeit mit Vollgas nutzen, um auf der einen Seite zu prüfen, wie sind die digitalen Voraussetzungen, was gibt es für Möglichkeiten, um uns selbst zu befähigen, weil wir konnten ja selbst nichts, ich auch nicht. So, das heißt, wir haben eine Woche lang Videokonferenztool. Die Aufgabe ist, lade die Kollegen ein, sprich über die Pizza. Verratet euch, wo es Toilettenpapier gibt. Ist doch völlig egal, ihr müsst das lernen. Ihr müsst lernen, da gibt es den Knopf, da ist an, da ist aus, das ist ein Hintergrundgeräusch, so werdet sicher. Und so haben wir das aufgebaut und parallel sehr kreativ bestimmt auch an einer anderen Stelle getestet, was haben wir für Geräte in der Schule. Ich hatte aufgrund von Sieg durch Ermüdung schon 40 iPads, aber nicht durch die Stadt, sondern über Spenden. Ja. Ja, die habe ich sehr unbürokratisch zur Verfügung gestellt den Kindern. Wir haben dann über LabDo, über andere Sponsoren geguckt, dass unsere Kinder digitale Endgeräte haben. Und dann bin ich schon recht früh hingegangen und habe ja geguckt, wir brauchen WLAN-Guthaben. Eigentlich mehr, um ihnen um auch Eltern dahin zu zwingen, zu sagen, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Ja. Auch dieses Element, weil das Neue ist ja nicht nur für uns, sondern auch für Eltern und Kinder da. Und dann haben wir über einen Sponsor WLAN-Guthaben im Hintergrund gehabt. Und dann hatte ich natürlich das fantastische Team, was sehr unterschiedlich ist. Und wir haben unseren individuellen Lernstoff, den wir in der Schule haben, auf der einen Seite auf digitalen Pinwänden digitalisiert, aber so, dass die gesamte Schule auf diese Plattform zugegriffen hat. Und jetzt sagen, wenn ich einmal ein Erklärvideo zur schriftlichen Addition habe, was eine Lehrkraft erstellt hat, was gut ist, kann ja mein Leben lang die ganze Schule auf dieses Video zurückgreifen. Ich brauche das ja nicht von jeder Klassenlehrerin.
Ja.
So. Also das haben wir nach und nach aufgebaut, so dass die Devise war, keiner muss was ausdrucken, sondern wir müssen gucken, dass wir Arbeitsmöglichkeiten hinstellen. Und das Zweite, was, glaube ich, sehr gut war damals, was wir gemacht haben und auch ein Gewinner war, wir haben einen digitalen Sendeplan erstellt. Das heißt, dadurch, dass wir im Vorfeld schon enge Strukturen hatten, die haben wir gedoppelt. Das heißt, gute Schule, die, wie wir die definieren, ob andere die finden, aber die wir haben, die haben wir gedoppelt. Das heißt, wir beginnen auch im Alltag unseren Unterricht mit einem Morgenkreis, wo die Kinder ihre Ziele festlegen, sich in verschiedenen Sprachen begrüßen und sagen, heute nehme ich mir vor und das arbeite ich. Das haben wir digital gemacht mit dem Klassenlehrer. Das heißt, das lief 1:1 und danach gab es, und das war auch nochmal etwas Gutes, nachdem klar war, also was zu arbeiten ist, die Kinder konnten auf den Padlets arbeiten, die hatten natürlich auch ihre Bücher, dann war bildschirmfreie Zeit, aber in der Zeit saß eine Lehrkraft in der Konferenz, so wie ich jetzt, oder wir hätten jetzt in der Konferenz, wir waren in der Lernbegleitung. Wenn jetzt irgendein Kind eine Schwierigkeit hatte, konnte es sich dort einklicken und konnte es dann drauf gepackt, wie geht das denn mit? Sag mal, halt mal her, kann ich auch nicht so genau sehen. Ja, guck mal, ich glaube, mach das mal so. Also auch die Eltern konnten mal reingucken und sagen, Frau Küppers, ich drehe heute am Rad. Das geht gerade gar nicht. Da konnte man sagen, ey, entspannen Sie sich, ist doch gut. Gehen Sie mal raus, machen Sie mal so. Also man ist in Kontakt und in Beziehung. Die Lernzeit ist da, man ist da. Und danach gab es strukturierten Unterricht. Also da gab es eine Zwischenreflexion. Wie weit bist du gekommen? Was hast du gemacht? Forschen, Mathematikunterricht, kleine Sequenzen, Englisch, Sport, alles Mögliche. Endreflexion und am Nachmittag freiwillige Angebote. So, und ja, und wir haben also auch das Partizipative, was uns sehr wichtig ist, bei den Kindern auch weiter aufrechterhalten. Unser Schülerparlament hat natürlich eine Plattform errichtet, wo Kinder, die einsam sind, sich auf die Freundschaftsbank setzen können und Kontakte kriegen. Umfragen wurden gemacht, wie klappt das Lernen. Und die gesamte Schule, das ist auch nochmal so ein Ding, ja, also die gesamte Schule hat die Ergebnisse entweder über ein Mailprogramm an die Klassenlehrerin geschickt oder, was viel häufiger war, auf eine gemeinsame Lernplattform. Ja. Darauf bin ich stolz, da würde ich eine Rückmeldung haben, das ist ein guter Tipp. Und das gesamte Schulteam hat Rückmeldung darauf gegeben. Das heißt, ich muss doch nicht nur meine Klasse rückmelden, das ist doch völlig egal, wenn ich eine Aufgabenstellung von X sehe und ich sehe, da ist noch kein Kommentar von der Lehrkraft drunter, kann ich doch auch konstruktiv und positiv wertschätzend etwas dazu schreiben.
Das bedarf natürlich viel Eigenverantwortung, aber ich glaube, was ich so spannend finde, ist dieses, wie soll ich sagen, eigentlich ist es ganz einfach. Die Haltung gilt als erstes. Wenn die Haltung da ist und das Why, was will ich, nämlich Kindern, egal wo sie entwicklungsmäßig stehen, ein gutes Umfeld schaffen, dass sie fein lernen können und sich entfalten können, dann ist die Methode, ob ich es jetzt digital mache, hybrid, offline, mit Ringelpiez, mit Anfassen, Kopfstand oder was auch immer, ist dann völlig egal, oder?
Richtig, also tatsächlich habe ich da auch nochmal so einen Entwicklungsschub im Tun erlebt, mit was ich eigentlich so gar nicht als Ergebnis gern gehabt hätte in der Betrachtung, also weil das nicht zu meinem verklärten Pädagogenbild gehört, also weil wir auch viel nachhaltige Sachen machen. Ich finde auch ganzheitliches Arbeiten, ich finde auch das Arbeiten in der Natur alles wunderbar und wichtig, das gibt es auch viel bei uns. Und doch habe ich festgestellt, dass wir manchmal enger bei den Kindern sind als im Alltag. Dass die Kinder dadurch, dass sie im häuslichen Umfeld waren, hemmungsloser gesprochen haben, also befreiter, weil die Gruppenstruktur nicht da waren. Wir haben manchmal tiefere Gespräche erlebt und wir haben festgestellt, dass wir die Beteiligung von Eltern und Kindern erhöht haben. Dass auf einmal die Mütter, ja, die sonst nicht zum Elternabend es schaffen, auf einmal alle im hybriden Eltern- oder im digitalen Elternabend saßen, weil die in Gottes Namen noch ihre drei Kinder parallel hatten und die brauchten, konnten zu Hause sein. Und ja, und wir, ja, ich glaube einfach so dieses, also auch diese Erkenntnis, das war mir zwar vom Konzept klar, aber vom Erleben nicht. Das ist ja immer noch was anderes. Also wenn es von bis es von hier da und wieder so vernetzt ist, dass es die Mehrheit, also dass es nicht um das Ersetzen des Digitalen von Präsenz gibt, sondern dass das Digitale eine ganz neue Lernqualität hat. Es ist ja es ist ja nicht, also wenn ich einen Beamer nur benutze anstelle eines OHPs, habe ich nicht viel gewonnen.
Ich weiß genau, was du meinst, weil wir haben als Akademie den gleichen Prozess durchlaufen. Wir haben dann gesagt, okay, erst haben wir gedacht, ach, nach 2 Wochen ist der Spuk rum. War vielleicht nicht in der Geschwindigkeit wie ihr unterwegs. Aber wir haben auch dann angefangen, Videokurse zu machen und die sehr authentisch. Also jeder Dozent hat es in seinem Sein gemacht, mit seinen Sprüchen und seinen Witzen, die er sonst auch macht. Das Spannende ist, wir haben die gleiche Rückmeldung bekommen. Erst haben alle gesagt, oh Gott, auf gar keinen Fall. Und hinterher haben die Rückmeldung, es ist viel intensiver. Ich lerne intensiver, weil ich näher dran bin. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Dass du das jetzt auch berichtest von den kleinen Minimäusen, also nicht nur von den Erwachsenen, sondern
Das ist unglaublich. Also die sind natürlich so viel weiter. Also was die jetzt mittlerweile machen, die machen Erklärvideos für alles Mögliche. Also die erstellen selbst, die kreieren, wenn, also und das ist natürlich eine super Aufgabe, wo du sagst, ey, klar, du hast die schriftliche Division, ich bleib jetzt dabei, weil wir es eben hatten, verstanden, so, jetzt ist dein Job, mach ein Erklärvideo, dass jeder versteht, wie die schriftliche Division geht. Wie du das machst, ist mir egal. Die haben ein iPad, die haben Book Creator, die wissen, wie man fotografiert, wie man das macht. Und ich kriege auf einmal eine Qualität von Lernen, die dann nochmal eine ganz andere Fähigkompetenz hat.
So. Was ich erklären kann, das habe ich richtig verstanden.
Ja, und gleichzeitig kann ich das wieder nutzen als Vorbildfunktion, Präsentationskultur. Und ja, ich will auch mit meinen Kindern zukünftig auch, und das werde ich auch bestimmt tun, wie cool ist das denn, wenn wir das Thema indogene Völker haben und ich kann es schaffen, über welche Programme auch immer, Live-Interviews zu führen in Resorts.
Das habe ich auch gelesen, dass ihr sozusagen live von Zoos sozusagen gestreamt habt. Das heißt, eine Lehrerin ist im Zoo gegangen und hat dann, also wie war das?
Nee, das war im Prinzip ist das alles, ich sag das mal, sind Taschenspielertricks, die jetzt aber natürlich auch medial, also wir haben uns überlegt, wenn die Kinder nicht, also wir kriegen unsere Kinder auch Bildungs, also auch von der Bildungsgerechtigkeit, unsere Kinder, viele unserer Kinder haben nicht die Chance, mit ihren Eltern mal eine Safari irgendwo zu machen oder nach Lissabon sich anzugucken, wie auch immer, kulturell. Das ist vielen nicht gegönnt. Also müssen wir durch das Digitale oder wir haben die Idee bekommen, wir können ja die Welt in die Schule holen. Also das, was uns früher so unmöglich erschien, ist ja jetzt anders machbar. Und eine Möglichkeit waren die Live-Cams. In fast jedem Zoo auf dieser Welt gibt es Live-Kameras. Das kann man googeln.
Also da gibt es einfach.
So einfach. So. Das ist so einfach. Und wir können also anfangen, uns dort rein, also das als Angebot vorzustellen. Wir haben dann eine Weltkarte gemacht, da waren die Klicks von den einzelnen Zoos und dann gab es Anregungen von den Lehrkräften, weil ja immer alle alles gemeinsam gemacht haben. So, wir gehen jetzt in den Zoo von Sydney und gucken uns da mal an. Und dann gab es Bewegungs- und Aufträge dazu. Was sehen wir denn? Was nehmen wir wahr? Es ist kein Hexenwerk.
Nee, es braucht die Ideen. Es braucht die Haltung, die entsprechende, die wir jetzt immer besprochen haben, und die Flexibilität, was Neues zu wollen. Ne? Also sich auf das Neue einzulassen, ewig Lernende, auch als Lehrer, als Mutter, wie auch immer, zu bleiben und zu sagen, ja, ich habe nicht ausgelernt, nur weil ich die Schule abgeschlossen und eine Berufsausbildung fertig habe, sondern das Leben will mit allen Facetten gelebt und erfahren und weiter erlebt werden.
Ja. Ja, und wo du sagst, das ist mir, glaube ich, auch noch wichtig, also ein ganz maßgeblicher Gelingensfaktor, und da bin ich so stolz drauf, deswegen haben unsere Eltern genauso den Preis verdient, also und unsere Schüler und einfach überhaupt alle viel mehr, es ist ja nur ein gemeinsames Gelingen. Für jeden von uns und auch für unsere Eltern war das ein riesen Veränderungsprozess, digital zu kommunizieren in dieser Form, also außer WhatsApp sich daran zu gewöhnen und diese Struktur anzunehmen. Und wir haben ja jetzt auch viele Sprachen bei uns und viele Menschen nutzen das Internet, wissen aber nicht, dass sie eine Mailadresse hatten. Das heißt, wir haben bis zu 60 Elternschulungen in verschiedenen Sprachen immer wieder gemacht. Einige Eltern haben wir bestimmt 12 Mal gehabt. Das heißt, wir haben einen dauernden Support von Schulsozialarbeitern, die in der Schule waren und die Leinwände aufgebaut haben nach Corona-Schutzordnung auf dem Schulhof und in verschiedenen Sprachen mit Muttersprachlern immer wieder, das ist die App und hier müssen wir draufdrücken und so. Also wir mussten natürlich Eltern mit dahin führen, und zwar ohne eine Überheblichkeit, sondern genauso wie wir uns gezwungen haben, uns über Meeting Points vorzubilden und zu verstehen, wie das geht, müssen wir die Eltern natürlich mitnehmen.
Ja, klar, logisch. So, also die Zeit rast dahin, wir sind schon weit überschritten, aber das macht nichts, wir hören noch nicht ganz auf. Ich hätte jetzt Lust, dass es ganz viele von deinen Schulen, also deinen, ne, so wie ihr das macht, als Team. Ja?
Ja.
Und jetzt stelle ich mir vor, hier hören Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter zu, teilweise auch Schüler, Und wenn es denen nur annähernd geht wie mir, wo ich von ausgehe, dann denken die immer, hallo, ich möchte bitte das auch. So, wie kann das gehen? Wie kann das weitere Wogen schlagen, dass mehr Schulen, mehr Lehrer, mehr Eltern sagen, ja, ich will mich da engagieren und ich möchte das, möchte auch sowas Ähnliches initiieren. Was braucht es deiner Meinung nach, damit das nicht ein Preis bleibt, der irgendwo dran gebappt wurde, sondern wenn das unsere Bildungskultur sein könnte? Bindung geht vor Bildung und das, was ihr transportiert hat, das umsetzbar wäre. Ich meine, alle unsere Schulen hätten davon profitiert, wenn alle Lehrer erstmal gesagt hätten, Kat, wir lernen erstmal, wie geht der Klumpatsch überhaupt? Wäre ja mega gewesen, ne?
Auch Zeit ja genug, ne?
Noch nicht hintergekommen. So, also was braucht es deiner Meinung nach oder wo kannst du vielleicht motivieren und dem Hörer sagen, fang doch mit dem ersten kleinen Minischritt an.
Naja, was ist es letztendlich? Es ist, also ich glaube, erstmal das Brechen mit dem Satz pädagogische Freiheit. Also ich glaube, eine pädagogische Verantwortung ist wichtiger als eine pädagogische Freiheit. Also Freiheit des Einzelnen setzt sich immer unter einer pädagogischen Gesamtverantwortung.
Bin ich bei dir.
Das ist einmal der eine Satz. Und was braucht es? Ich glaube, es braucht Netzwerke und genau solche Möglichkeiten in Öffentlichkeiten. Also ich meine, jetzt werden hier 35 Mann sitzen und sagen, ey, was, die sich das vielleicht angucken oder zufällig und sagen, ey, was ist das jetzt, schräg oder nicht? Aber die Netzwerke und das drüber nachdenken, das ist ja nur mein Gedanke und der ist genauso falsch und richtig wie viele anderen. Also die Möglichkeit, in den Austausch zu treten und sich zu bereichern durch die guten Ideen, die Menschen haben, schafft vieles. Und das ist halt die Idee des Deutschen Schulpreises. Also das eine ist das Adeln, das Überhöhen, das friedlich so die narzisstischen, ach, ist das großartig.
Ja, genau.
Ja. Alles wunderbar. Aber entscheidend ist einfach, Menschen Mut zu machen, die Faszination des Scheiterns zu erleben, weil letztendlich ist ja ein Change oder ein Veränderungsprozess, ein wirklicher Veränderungsprozess, verbunden mit einer schlechteren Qualität bei mehr Energie. Das heißt, ich kann nicht neu lernen, wenn ich nicht im Erleben und Tun erstmal Energie aufbringen muss. Das ist anstrengend und ich gemeinhin erstmal schlechter bin als in meinem gewohnten Tun.
Ja.
Und diese Einladung oder diese Erkenntnis, es tut doch einfach nur gut. Und dass man sagt, also das Wissen oder dieser Satz gesprochen, ja, das ist so. Dieses Teil der Tränen können wir uns, ich mir und wir uns auch nicht ersparen. Aber das ist doch wunderbar zu erkennen, dass das normal ist. Also dieser Anspruch an Fehlerlosigkeit oder Perfektion oder kontinuierlichem Wachstum oder ich weiß gar nicht, wo das ist, glaube ich, das, was schräg ist.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil ich jetzt gerade persönlich vielleicht auch gerade genau in diesem Prozess stecke. Ich entwickle neue Unternehmerfähigkeiten.
Ja.
Und im Moment ist es erstmal geprägt von viel mehr, es kostet viel mehr Energie, weil ich muss ja was anders und neu machen. Es beinhaltet die Erkenntnis, oh Gott, es gibt etwas oder andere, die es viel besser machen und ich kann was noch nicht.
Ja.
Aber es ist gleichzeitig dieses innere Wissen und Vertrauen, das ist jetzt so ein Prozess und danach wird es sehr viel besser. Also besser nicht in Form von Preisträger besser, sondern auch freudiger, energievoller, für alle Beteiligten irgendwie wohltuender, in dieser Form besser.
Ach genau, du bist genau bei mir, was ich in der Übertragung meine. Und da haben wir immer drüber gelacht, aber ich habe immer gesagt, pass auf, ich will die beste Schule der Welt werden beim geringsten Arbeitsaufwand. Da geht jeder mit. Das hat keiner. So, und das kriegen wir nur im Team hin. Das heißt also, gute Marker setzen, ich glaube, das ist total wichtig. Und was ich wirklich manchmal nicht verstehe, intellektuell und auch von der Haltung nicht verstehe, ist, wir haben ein System, glaubhaft sind unsere Rahmenvorgaben so, dass wir Individualitäten sehen und als wertvoll erachten für unsere demokratische Gesellschaft in diesem immer wieder zu lernenden, konsensbehafteten Konstrukt, in dem wir leben. Wie kommt man darauf, dass man bei Kindern Heterogenität großartig findet und gewollt ist, aber von den Lehrkräften erwartet, dass das Maschinen sind, die alles gleich tun im Leitungshandeln.
Geht nicht.
Ja, das ist doch, also ist die Lehrkraft, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat, in kreativer Unterrichtsgestaltung oder irgendwas sehen? Ich kann natürlich mich jetzt stundenlang hinsetzen, die kriegt das gleiche Geld, die ist danach ausgebildet, dieser Mensch ist nicht wertvoll, fällt durch Säckel, ist irgendwie, ich kriege ihn aber A, nicht geändert. Und B, ich weite meinen Blick gar nicht auf das, was noch möglich ist oder was sie denn kann, was für die anderen, wo wir das gemeinschaftlich im Tun auf ein gemeinsames kompensieren können.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Großartig. Also der Gedanke, du hast vollkommen recht, das funktioniert sonst nicht. Das geht nicht.
Und wenn man das versucht und das auch offen bespricht, ja, dann hat man halt eine Kollegin, die wird als Spitznamen Frau Leitz oder Frau Elba genannt, weil die halt super abheften kann. Ist doch.
Post-it gibt es dann bestimmt auch.
Nein, also da ist ja die Idee hinter. Also warum rege ich, also es geht doch nicht darum, sich jetzt drauf zu gucken oder wie will ich denn überhaupt festlegen, für wen was anstrengend ist. Für die eine Kollegin, die produziert ein Erklärvideo nach dem nächsten, weil die da Spaß dran hat. Ja. Für die andere ist das der Albtraum. Also wie kann ich eine persönliche Energie, die ich Präferenzen, Neigung gegeneinander aufwiegen über eine Qualität oder eine Anzahl, über eine Quantität von Dingen.
Das geht, ja. Das ist voll schräg. Mega, bei mir rattert es gerade selber, was das für mein Team hier gerade heißt. Das heißt, dieses Gespräch hat mich jetzt völlig abgeholt, inspiriert,
motiviert. Das freut mich.
Auch nochmal in die Unterschiedlichkeit meines Teams zu gucken und zu investieren und trotzdem die Haltung der Wertschätzung nochmal vielleicht mit ein paar anderen coolen Methoden zu etablieren. Es rattert schon.
Cool. Aber hier zu scheitern, also das ist ja auch das Schöne. Also es ist ja nicht, dass man eine Idee hat und das Ding steht und das ist dann so und so. Ne? Das entwickelt sich ja halt. Und dann sagst du auch mal, nee, das war ein Flop. Ja, ist jetzt daneben gegangen.
Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, für mich das Schönste am Podcasten. Inzwischen, am Anfang habe ich gedacht, ich podcaste nie. Und inzwischen liebe ich es, weil ich so wundervolle Menschen wie dich kennenlerne und anderen mir neue Inspirationen und für mich selber und für die große, weite Welt holen kann, dass ich denke, boah, das ist so großartig. Wir müssen trotzdem zum Ende kommen, weil irgendwann kommen die Hörer und sagen, oh, 2 Stunden, bist du wahnsinnig gut.
Ja, ach, um Gottes Namen, auch schneid weg.
Nein, das ist so gut, da wird kein Wort von weggeschnitten.
Also unser Hund knatscht im Hintergrund, was super ist. Ne? Ich hatte alles hier perfekt geplant.
Bei mir ging auch das Telefon, ist völlig wurscht. Aber das abschließende Plädoyer hat immer mein Interviewpartner. Und ich glaube, ich würde dich gerne zum Abschluss fragen, wenn du zaubern könntest, was unser Bildungssystem angeht, was würdest du dir wünschen, was sofort anders wäre? Und vielleicht im zweiten Schritt, was können wir selber dafür tun, damit dieser Zauber Realität wird?
Als erstes würde ich alle Noten abschaffen. Also diese Selektion von Menschen vor einer fiktiv angeblich objektivierbaren Dinge, es geht gar nicht. Also wir müssen eine Institution werden, die Zugänge schafft und nicht Zugänge verhindert. Und zwar, wir müssen genau uns in diesen Dienst stellen. Ich würde als nächstes NCs aufheben. Es ist nicht die Qualität der in unserem Schulsystem produzierten Noten. Das ist auch im internationalen Vergleich häufig mittelmäßig auch an der Spitze. Das muss man ja mal sagen. Das würde ich aufheben. Und ich würde mehr Freude und Lachen an am eigenen Scheitern oder an dem eigenen Nicht-Können. Also dieses Benennen von und auch dran arbeiten an Dingen, die wir auch in uns haben. Was mich wirklich nervt, ist so dieses, ja, diese Nichtbetrachtung von Menschen, weil wir alle haben gute Anteile in uns und wir haben auch wirklich alle Sachen, die wir nicht so gern haben. Und so eine Überhöhung, auch ein Druck, dass es die nicht existieren und gibt, das macht uns alle krank. Also ja, wir sind auch nicht immer gut.
Nee, nur gar nicht.
Und ja, kreativ umgehen. Also Kreativität, raus, probieren, neu probieren. Ja, das fände ich gut. Und mein Hund macht Theater.
Der hat Hunger.
Ja, aber ich bin alleine und kann niemanden mit Blickkontakten dazu auffordern.
Das macht es. Also die eigene Fehlerkultur, mehr Freude an dem, was man selber tut und vielleicht auch Fehler über sich selber lachen.
Ja, unbedingt.
Nehme ich jetzt so mit. Und da, wo es geht, diese Maßstäbe wie Noten, die nehme ich jetzt mal sinnbildlich für strukturelles Denken in Form von richtig und falsch ein bisschen aufzuweichen und bestenfalls sogar zu lassen und zu sagen, jeder, so wie du sagst, hat gute Anteile und hat miserable Anteile. Und es ist die Frage, worauf wir gucken.
Genau, und da einfach auf das Gute und auf das Gelingen gucken. Ja. Und nicht immer nur darauf festgetackert werden, was man nicht kann. Das ist schrecklich.
Mega, 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 mega. Ich danke dir von ganzem Herzen, Nicola. Ja. Das war wirklich ein großartiges Gespräch. Ich mache das immer so, dass wer dich finden will, hier so Links drunter hat, das besprechen wir gleich, wenn ich aufgelegt habe. Ich sage erstmal herzlichen, herzlichen Dank, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt euch die anderthalb Stunden, die es jetzt geworden sind, gegönnt, weil es so großartig ist. Wenn ihr mehr von Nicola sehen, lesen, hören wollt, ihr findet sie wie immer unter den Shownotes. Danke für deine Zeit in deinem vollen Schulalltag. Vielen Dank.
Total gerne. Herzlichen Dank. Es war eine Riesenbereicherung, dich kennengelernt zu haben. Ja, danke schön.
Danke ebenso. Und dann sagen wir tschüss.
Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.